begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen und eintragen ließe, ein jeder an seinen Ort in seiner Heimatstadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er eben vom Haus und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem ihm anvertrauten Weibe. Und die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel traten zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden, in einer Krippe liegend. Und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, verbreiteten sie das Wort, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über diese Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt worden war. Euch ist heute der Heiland geboren, war die Botschaft der Engel an die Hirten. Diese Botschaft Gottes an seine, wie soll ich sagen, an seine Welt kam im Dunkeln, mitten in der Nacht, zu Leuten, die keinen guten Ruf hatten. Und das, was Gott dort tat und wie er die Dinge tat, macht deutlich, dass Gottes Sendung seines Sohnes zugleich Programm war. Heiland und Retter einer Welt zu sein, macht nur dann Sinn, wenn diese Welt Rettung und Heil dringend nötig hat. O du Fröhliche, habe ich die Predigt heute genannt und will uns mitnehmen in diesen Zwiespalt zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen der Verkündigung des Heils und all den ach so obskuren, fragwürdigen Begleitumständen. Die Zeit, in der Gott seinen Sohn sandte, war eigentlich alles andere als eine fröhliche Zeit. Immer wenn ich an Weihnachten herankomme und über Weihnachten nachdenke, fällt mir diese für uns oft so unüberbrückbare Zwiespalt auf. Da gibt es diese wunderbare Aktion Gottes, der leuchtenden Engel, die auf- und niedersteigen und die Verkündigung an die Jünger, an die Hirten hat. Da gibt es die Situation, wie wir sie gestern gelesen und gehört haben, dass Gottes Geist den Josef beeindruckt, dass Gottes Geist die Weisen instruiert, nicht zu Herodes zurückzugehen, dass Gottes Geist in einer Vision Josef und Maria ermutigt zu fliehen, Flüchtling zu werden, nach Ägypten zu gehen, sich zu verbergen, bis Herodes stirbt. Begleitumstände, die alles andere als lichtvoll sind. Da gibt es die Geschichte, dass Josef nicht weiß, was er machen soll mit seiner Maria. Sie wird schwanger, aber nicht von ihm. Sie erzählt etwas, ein Engel hätte sie besucht. Gott wäre dafür verantwortlich. Vielleicht hat der ein oder andere bei sich so gedacht, ich weiß nicht, wie mutig ihr Bibel lest, aber so in Männerkreisen würde man deftigerweise vielleicht so formulieren, ich habe schon bessere Ausreden gehört. Gottes Geist. Also ich tippe auf Weingeist, auf Spirituosen, auf einen Ausrutscher, aber hallo. Und wieder ermutigt Gott durch eine Vision, den Josef zu bleiben, bestätigt das, was Maria sagt. Das ist etwas, wenn man das reinliest, sich in diese Geschichte reinliest, so verwirrend, so eigenartig. Und für alle Beteiligten ist das Heil, das Gott vorbereitet für diese Welt, eigentlich alles andere als heilvoll. Maria und Josef kommen in ihrem Dorf garantiert in Verruf. So gesehen war Jesus ja geradezu ein uneheliches Kind. Man hat sich sicherlich den Mund zerrissen über sie. Und wenn wir das einfach mal auf uns wirken lassen, dann lesen wir auch vielleicht später einige kleine Sequenzen in den Evangelium etwas anders, wenn dort steht, dass die Menschen sagten, Jesus, wir wissen, wer du bist. Wir denken vielleicht immer schon mit einer erhabenen Stimme in uns, das ist anerkennend gemeint. Ich glaube, das kann man auch ganz böse sagen. Du brauchst dich nicht anstrengen. Du brauchst uns nichts erzählen wollen. Du hast uns gar nichts zu erzählen. Wir wissen, wer du bist. Du bist doch dieser, dieses eigenartige Kind von diesem Zimmermann, oder? Wo man nicht so genau weiß, wer der Vater ist. Damit ist Jesus sicherlich groß geworden. Den Makel hat Maria und haben Josef aushalten müssen. Ich denke daran, wie Josef vielleicht mit Maria unterwegs war, um sich zählen zu lassen und beide immer stummer wurden in ihrem Weg nach Jerusalem, nach Bethlehem, immer unruhiger wurden, weil sie spürten, die Zeit der Niederkunft kommt immer näher. Und vielleicht auch die Panik in Maria, kein Zimmer frei. Die Wut über sich und seine Armut bei Josef. Nicht genug Geld vielleicht zu haben, sich einmieten zu können, eine teure Herberge, irgendjemanden bestechen zu können. Und dann sind sie schließlich in einem Schuppen, in einem Stall, in einer Höhle, egal wie wir das uns vorstellen. Es war kalt, es war windig, es war nicht schön. Und ich stelle mir so vor, wie vielleicht Josef beginnt, mit Gott zu reden. Also wenn das dein Sohn ist, wenn du das so vorbereitet hast, tolles Timing, hast du das nicht im Griff? Die Geburt deines Sohnes zu einem anderen Zeitpunkt, an einer anderen Stelle passieren zu lassen? Hätte es nicht zu Hause sein können? Muss es jetzt auch noch zu allem Überfluss in dieser Form an diesem Ort sein? Wir lesen so fröhlich von den Hirten auf dem Felde. Diese Hirten wollte niemand bei sich in der Stadt haben. Die meisten Hirten riechen unangenehm, durchdringend, nach Lamm, Schaf und Bock. Und man wurde nicht Hirte aus Berufung, weil man den Eindruck hatte, das ist Handwerk mit goldenem Boden. Hirte wurde man, weil man damit auch sich einer gewissen Gerichtsbarkeit entziehen konnte. Man lebte vor der Stadt, jenseits des Zugriffs staatlicher Stellen. Da gab es viele Jungs dabei, die hatten viel Kraft, aber auch viel auf dem Kerbholz. Hirten, die nicht zur High Society der Gesellschaft gehörten, Außenseiter. Und die Engel kommen und ihnen wird die Botschaft erzählt. Was für ein Publikum für den Sohn des höchsten Gottes. Aber die Jungs sind clever drauf, neugierig und sagen, wir gucken uns das Ganze einmal an. Und sie machen sich auf und kommen dorthin und staunen. Ich weiß nicht, was Maria und Josef gedacht haben. Jetzt kommen auch noch Hirten. Wollen die auch noch in die Höhle oder den Stall? Mit fremden Leuten das Quartier teilen? Unangenehm. Das Heil Gottes kommt in die Welt. Und dann tauchen dort die Weisen auf und erzählen von ihrem Weg, von der Besonderheit des Kindes, von ihrer langen Reise. Schenken Gold, wir wissen nicht wie viel, Myrrhe, Weihrauch, Kostbarkeiten, was man halt so einem vermeintlichen Königskind mitbringt. Das hat sie nicht irritiert, aber vielleicht Maria und Josef, sie waren verwirrt. Da die etwas streng riechenden Hirten, da die weihrauchdurchtränkten Weisen, die so aus einem fernen Land kamen, eine ferne Sprache sprachen. Und dann die Aufforderung Gottes zu flüchten, nicht zurückzukehren, wieder woanders hinzugehen, Flüchtling zu werden, mit einem neuen Kind. In der Kunst gibt es viele Bilder. Die heilige Familie auf der Rast, auf der Flucht nach Ägypten. Heimatlos, ohne Zukunft. Nicht wissend, was wird in Ägypten und wann können wir eventuell zurück. Also das mit dem Heil der Welt, euch ist der Heiland und der Retter geboren. Da hätte man sich schon irgendwie so eine etwas stimmigere Intonation vorgestellt, oder? O, du Fröhliche, guter Witz, O, du Fröhliche, das ist keine selige, keine schöne Zeit. Das sind handfeste Probleme für die Familie. Das ist eine enorme Belastung für die Paarbeziehung zwischen Maria und Josef. Das ist existenziell enorm in Frage gestellt, dieses ganze Unternehmen. Überlebt das Kind diesen Trip nach Ägypten? Das war keine Kreuzfahrt. O, du Fröhliche. Ich sagte, dieser Weg Gottes, wie er seinen Sohn in die Welt sendet, ist zugleich Programm. Gott macht deutlich, deshalb komme ich, weil es so wie es meiner Familie geht, so wie es Maria und Josef mit meinem Sohn geht, so geht es vielen. Sie leben in fragwürdigen Umständen, sie leben in ungesicherten sozialen Verhältnissen. Und heute müssten wir sagen, nie war es so glaubwürdig wie heute, wenn Gott sagen würde, meine Familie war auf der Flucht. Und wie viele könnte es heute trösten? 60 Millionen Menschen, sagen wir, sind auf der Flucht zurzeit. Heimatlos, unterwegs, ungesichert. Auf Barmherzigkeit, Liebe, Hilfe, Freundlichkeit von Menschen angewiesen. Es selber nicht in der Hand haben, sich zu sichern.
Etwas, was uns Menschen zutiefst entgegensteht. Wir mögen das nicht. Gottes Heil kommt in die Welt. Da ist nicht so sehr viel mit du Fröhliche und schöne Zeit, sondern Gott macht knallhart Alltagspolitik, würden wir sagen. Er kommt unter Umständen, wie sie viele treffen. Er kommt in Situationen, wie sie viele teilen. Um am Ende der Zeit einmal sagen zu können, ich weiß, was Menschsein ausmacht. Ich weiß, was es heißt, heimatlos zu sein. Ich weiß, was es heißt, verstoßen zu sein. Ich weiß, was es heißt, unverstanden zu sein. Ich weiß, was es heißt, Flüchtling zu sein. Und doch haben wir entdeckt, so wie dieses Leben beginnt mit all den Brüchen, mit all diesen eigenartigen Aspekten, so geht Jesus seinen Weg weiter. Er wird jemand, der diesen Menschen am Rand der Gesellschaft, die Not haben, die elend sind, die in sich zerbrochen sind, begegnet. Er begegnet einer Maria Magdalena, die ausgestoßen war. Man weiß nicht, ob sie nun wirklich Prostituierte war oder nicht. Sie war gezeichnet vom Leben, belastet und besessen. Er kommt zu Menschen, die verstoßen waren, zu Zöllnern wie zu Levi, den er einlädt, in seine Mannschaft zu kommen. Er begegnet Bettlern, die blind sind, aber doch irgendwie sehen können, ahnen können, wer dieser Jesus ist. Ich denke da an Bartimäus. Jesus kommt zu Menschen, die mit sich so ehrlich sind, dass sie spüren, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen, der mir hilft. Und ganz ehrlich, das ist ja ein Ort, an den wir gar nicht gerne kommen. Nichts ist so schwierig, wie an diesen Ort zu kommen, wo man sich eingestehen muss, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche einen, der mir hilft. Wer einmal in einem Seniorenheim gearbeitet hat, auf der Pflegestation, weiß, dass viele ältere Menschen damit große, große Mühe haben. Ein gutes, ein erfolgreiches Leben hinter sich, haben sie es nun nötig, dass man ihnen bei der Toilette hilft. Sie haben es nötig, dass man sie ins Bett bringt und aus dem Bett holt, dass man sie ankleidet, weil sie es selber nicht mehr können. Sich helfen lassen, das vermeiden wir gern. Aber das war das Mandat, das war der Auftrag, das war die Sendung Jesu. Er kommt in eine Welt, um Menschen das Heil, die Erlösung, die Vergebung, den Neuanfang, einen Neustart anzubieten, die an dieser, genau an dieser Grenze stehen, die es alleine nicht schaffen, die Hilfe brauchen. Euch ist heute der Heiland geboren. Und wer sich einmal helfen lässt, wer einmal sich sozusagen an dieser Stelle treffen lässt von Gott, wer es annimmt, dass man Vergebung der Schuld und der Sünden braucht, der entdeckt, dass dieser Jesus wirklich der Heiland ist, der Retter ist. Der entdeckt, dass da Licht in Dunkelheit wird, dass Grenze in Möglichkeit verwandelt wird. Der erlebt plötzlich, da ist einer, der nicht wegguckt, der mich nicht verurteilt, der mich nicht in Frage stellt, sondern der sich zu mir stellt. Da ist einer, der mich aushält. Da ist einer, der mir das lösende Wort sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. Fang neu an. Da ist einer, der sozusagen dem Tod die Macht nimmt und ewiges Leben schenkt und eröffnet. Da ist einer, der einlädt, komm, folge mir nach. Komm, lass dich ein auf mein Angebot. Und werde selber zu jemandem, der dieses Angebot anderen macht. O du Fröhliche, o du Selige.
Die Zeit, als Jesus kam, war alles andere als fröhlich und war auch alles andere als seligmachend. Johannes Daniel Falk hat dieses Lied gedichtet. O, du Fröhliche. Und wir würden vermuten, wahrscheinlich war es so eine plüschig, grün-rot installierter Weihnachtsbaum, nette Atmosphäre, ja, Pfefferkuchen, Oblaten überall, eine Frau aufgeräumt, schön, die Kinder wie die Orgel pfeifen. Ach, so eine nette Biedermeiersche Szene, würden wir vielleicht sagen. Alles im Lot. Schön, fröhlich, selig. Und er setzt sich ans Klavier. Und dann zack, fällt ihm das Lied ein. Oh, du Fröhliche. Es ist das meistgesungenste Weihnachtslied in der ganzen Welt. Die Zeit, in der es entstand, will ich uns gerne aufleuchten lassen. Es war inmitten des Dreißigjährigen Krieges. Plündernde Horden zogen durch das deutsche Land, verwüsteten Städte, vergewaltigten, plünderten, töteten. Es gab viele elende, verarmte Waisenkinder, aber keine Sozialhilfe. Man wusste sich der vielen kleinen sozialen Waisen nicht nur dadurch zu entledigen, dass man sie auch mit Erwachsenen zusammen in Gefängnisse steckte. Es gab keine Fürsorge, nichts dergleichen. Johannes Daniel Falk war selbst Kind eines armen Perückenmachers in Danzig, hatte aber so viel Talent, dass die Stadtväter ihm ein Studium ermöglichten und hatten ihm gesagt, wenn du einmal in die Situation kommst, armen Kindern zu begegnen, dann denke daran, du bist es uns schuldig, etwas zurückzugeben. Dann weise die Kinder nicht ab. Das hatte er längst vergessen. Er war ein erfolgreicher Literat geworden, war im auswärtigen Dienst sozusagen tätig. Und dann traf ihn das Leben, das Schicksal. Innerhalb weniger Wochen, als gäbe es nicht genug Elend im Dreißigjährigen Krieg, ereignete sich die Pest und innerhalb weniger Wochen verlor er 4 seiner Kinder. Es war im Jahre 1813. Innerhalb weniger Wochen verlor er 4 seiner Kinder. Zuerst starb der einjährige Roderich, 2 Monate später die 2 Monate alte Cecilie, weniger später die 6-jährige Eugenie und 2 Wochen später der 3-jährige Guido. Einige Jahre später verstarben 2 weitere Kinder von ihm. In dieser Zeit, als die 4 Kinder starben, erlebte er es, dass plötzlich an der Tür ein kleiner Junge klopfte, verarmt, dreckig, mit bittenden Augen, man möge ihm helfen. Das wurde zur Wende im Leben von Falk. Er begann, sich um die Kinder zu kümmern. Er nahm sie in sein Haus auf. Er mietete ein Haus an für circa 100 Kinder. Die Leute in der Stadt unterstützten ihn mit Gaben. Und dann, als wäre es nicht genug an Elend und Arbeit, die er schon zu bewältigen hatte, machte ein Makler, ein Wohnungsspekulant, ihm die Miete streitig. Er musste aus dem Haus raus und in ein völlig verwahrlostes Haus ziehen mit seinen Kindern, die er aufgenommen hatte. Er gründete den Lutherhof, der sehr berühmt wurde, und später einmal ausgebaut 200 Kindern Platz bot. Johannes Falk wurde der Begründer einer sozialen, neuen, der modernen Pädagogik, der Sozialpädagogik. Er nahm die Kinder auf, bildete sie aus, lehrte sie sozusagen ein Handwerk und lehrte sie das Evangelium leben. Er vermittelte ihnen das Bibelwort, dass Geben seliger ist als Nehmen.
Und jedes Weihnachten sozusagen leitete er sie an, nicht nur sich beschenken zu lassen von den vielen Gaben, die die Gönner in der Stadt den Kindern gaben, sondern selber mit den wenigen Möglichkeiten, diese armen Kinder bei ihm hatten, zu basteln, zu werkeln, zu drechseln, kleine Geschenke zu wichteln, um sich untereinander zu beschenken. Und er genoss es. Diese vielen Kinder, die aus Dankbarkeit etwas Gutes taten, sich und auch eben dann als Dankbarkeit dem Gründer Daniel Falk. Im Jahr 1816 wurde Johannes Falk Weihnachten so krank, dass er selber nicht mit seinen Kindern feiern konnte. Und er setzte sich ans Klavier und begann zu dichten. Er setzte sich ans Klavier und begann die Melodie, die ihm ein Bekannter mitgegeben hatte, zu spielen. O du Fröhliche, o du Selige. Das war das Lied, das ihm einfiel. Er textete es und er textete nur die erste Strophe. Die zweite und die dritte Strophe wurde dann später von einem Mitarbeiter geschrieben und vervollständigt. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Dieses Lied ist geboren aus einem Leben voller Tragik, voller Not. Er ist begraben auf dem alten Weimarer Friedhof, unweit der Gräber von Schiller und von Goethe. Und auf seinem Grabstein steht: Unter diesen grünen Linden ist durch Christus frei von Sünden Herr Johannes Falk zu finden. Er starb mit 57 Jahren an den Folgen einer Blutvergiftung. Seine Frau führte die Waisenhäuser weiter. Und auf ihrem Grabstein lesen wir: Während Gott ihr 7 der eigenen Kinder nahm, wurde sie fremden Kindern eine Mutter. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Man schätzt, dass Johannes Falk ca. 500 Kindern den Weg zurück ins Leben gewiesen hat, eine Ausbildung gegeben hat, ihnen Hoffnung gegeben hat für ein neues Leben. Dort, wo Gottes Heil Menschen trifft, werden sie selbst nicht nur heil und frei von Sünden. Dort, wo Gottes Heil, wo wir Christus begegnen und uns einlassen auf diese persönliche Ebene mit ihm, werden wir so berührt und verändert, dass wir zu Menschen in dieser Welt werden, die den Unterschied machen. Wir werden anderen Menschen zur Hoffnung werden. Wir werden anderen Menschen Licht werden, weil wir sie hinweisen auf das Licht. Wir werden anderen Menschen zu Tröstern werden, weil wir selber getröstet worden sind. Wir werden anderen Menschen zu einem Beispiel werden, was es bedeutet zu vergeben, weil wir selber Vergebung erfahren haben. Da, wo das Licht Gottes, da, wo das Heil Gottes einen Menschen trifft. Und da, wo wir uns treffen lassen und uns einlassen auf diese Begegnung durch alle Schwierigkeiten unseres Lebens hindurch, werden wir erfahren, dass es eine Zeit wird, von der sich wahrlich singen lässt, nämlich: O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Begegnungen mit Gott inmitten dieses Lebens, mit all den Brüchen, all den Nöten, all den Schwierigkeiten, die wir haben. Begegnungen mit Gott inmitten diesem meinem Leben bedeutet eine Zeit des Heils und der Gnade und des Neuanfangs für mich, dadurch, dass Jesus in diese Welt kam. Und das wünsche ich uns, dass wir mitsingen können, mit einstimmen können in dieses Lied: O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, Christenheit.